Vielleicht kennst du diesen Satz, du bist doch der Sohn vom Toni. Also vielleicht nicht genau diesen Satz, aber so in etwa. Oder du bist doch ein Schareski, oder? Vielleicht wurde die Ellie schon mal gefragt, du bist doch eine Ganta. Ja, bist du schon mal gefragt worden? Ja. So unsere Ähnlichkeit mit unseren Eltern ist oft verräterisch. Ja? Jemand sieht deine Nase und weiß sofort, zu welcher Familie du gehörst. Meine Nase ist irgendwie potenziert, das ist die Addition aller Familienmitglieder. Aber unsere Gene sind verräterisch. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht von Menschen, die verräterische Gene haben. Mach mal einen ersten Klick. Wir sehen auf dem ersten Foto Will Smith und seinen Sohn. Man erkennt sofort, das ist Vater und Sohn. Ne? Nächstes Foto, da sehen wir Tom Hanks und seinen Sohn, da ist die Ähnlichkeit auch sehr stark. Die sind auch, gucken auch beide lustig in die Kamera irgendwie. Nächstes finde ich ganz beeindruckend. Kirk Douglas und Michael Douglas. Also die Nase, die Augen, der Haaransatz, selbst die Färbung der Zähne. Die scheinen die gleiche Kaffeemarke zu haben. Nächstes Foto. Es gibt ganz viele Dinge, die verräterisch sind. Ähnlichkeiten. Eltern und Kinder, Vater, Sohn, Mutter, Tochter. Wie auch immer, unsere Gene sind sehr, sehr häufig verräterisch und helfen den Menschen um uns herum zu erkennen, zu wem wir gehören. Väter und Söhne, Mütter und Töchter teilen die gleichen Gene. Wenn man den Vater sieht, dann sieht man in seinen Eigenschaften den Sohn und umgekehrt. Das ist ein ganz natürliches Phänomen. Wir haben das auch in der Bibel gelesen, dass Jesus Christus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, also auch da diese genetische, in Anführungsstrichen, genetische Verbindung. Die Bibel erwähnt, dass wir neben unseren biologischen Vätern auch noch einen geistlichen Vater haben. Frage mal in die Runde, wer weiß, wer ist unser geistlicher Vater? Ruft es einfach raus. Gott, haben wir gehört, okay. Abraham, 100 Punkte für Momo. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen. Einmal Galater 3, 29 und dann Galater 3, 7. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ich wiederhole nochmal. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Und in Galater 3, 7 steht, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Also, wenn du ein gläubiger Christ bist, dann bist du ein Sohn, eine Tochter Abrahams. Wir sind Nachkommen Abrahams, wenn wir an Jesus glauben. Und das ist so der Aufhänger für meine heutige Predigt. Kann man gerade das Cover anklicken, haben wir schon, wunderbar. Das Abraham-Gen, erkennst du das Abraham-Gen in deinem Leben? Wir predigen im Moment AT-Stories, wir haben das nicht als offizielle Predigtreihe angekündigt, aber wenn ihr so zurückblickt auf die letzten Gottesdienste, merkt ihr, wir haben immer Alttestament-Geschichten als Grundlage für unsere Predigten gehabt und heute schauen wir auf eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose und zwar 1. Mose 12, 1-4. Bitte schlagt das mal in eurer Bibel auf. Ich habe das nicht auf der Folie hier mit dabei. 1. Mose 12, in der Schule würde ich jetzt sagen, immer so, dass mindestens zwei in ein Buch reingucken. 1. Mose 12, 1-4. Da geht es um Abrahams Berufung und Auszug nach Kanaan. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, werden wir Gottes Wort lesen. Und ich lese euch das vor, ihr dürft es gerne mitlesen. 1. Mose 12, 1-4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das ist unser Bibeltext für heute, dürft ihr wieder hinsetzen. Wir schauen uns heute diese Geschichte ein bisschen genauer an und stellen uns die Frage, was bedeutet diese Geschichte, die damals und dort geschehen ist, für dich und mich heute und hier? Welche Bedeutung hat diese Bibelstelle für dich und mich? Und diese Bibelstelle gewinnt vor allem Bedeutung dadurch, dass wir uns an diese Galaterstelle erinnern, dass wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser haben, dass wir Nachkommen, Söhne, Töchter und Miterben mit Abraham sind. Also das Abraham-Gen. Ich möchte einfach ein paar Punkte hervorheben, die mir irgendwie wichtig geworden sind, als ich diese Geschichte gelesen habe. Der erste Punkt ist, als Christ bist du gerecht. Wenn Abraham dein Vater ist und du das Abraham-Gen hast, dann bedeutet das, dass du als Christ gerecht bist, und zwar gerecht aus Glauben. Ich möchte euch eine Bibelstelle aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Paulus stellt klar, Abraham ist deshalb gerecht vor Gott gewesen und deshalb der Glaubensvater für die Christen geworden, weil er glaubte. Nicht so wirklich spektakulär. Das Gleiche gilt für dich. Ihr kennt alle die Bibelstelle Johannes 3,16. Ist wahrscheinlich die Lieblingsstelle von den meisten Christen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die erste Antwort auf die Frage, was bedeutet Abrahams Vaterschaft für mich als Christ, ist, als Sohn und Tochter Abrahams gilt für dich das Gleiche. Wenn du glaubst, bist du gerecht vor Gott. Und der Zorn Gottes, der über deine Sünde ist, der wird nicht mehr auf dir ruhen, weil du gerecht vor ihm stehst. Also wenn du an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glaubst, dann bist du gerecht gesprochen durch Glauben. Das macht unseren Glauben übrigens auch so einzigartig im Vergleich zu den ganzen anderen religiösen Angeboten und großen Glaubensrichtungen. Während die meisten Religionen oder ich würde sagen alle Religionen so funktionieren, ich ordne mich unter, damit ich akzeptiert werde, ich gehorche, damit ich akzeptiert werde, funktioniert das Christentum genau umgekehrt. Das Christentum ist ein auf den Kopf gestelltes Königreich. Das Christentum funktioniert nicht, ich ordne mich unter, dass ich akzeptiert werde, sondern das Christentum funktioniert, ich bin akzeptiert, deshalb ordne ich mich unter. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das eine ist, ich leiste, damit ich am Ende Erlösung bekomme. Und im Christentum ist es, ich schenke dir Erlösung, und du darfst dich deshalb aus Dankbarkeit unterordnen und gehorsam sein. Das ist ein genialer Deal, finde ich. Gott schenkt dir alles gratis und du kannst dir deine Errettung nicht verdienen, weil Jesus Christus mit seinem Blut schon bezahlt hat. Das ist einzigartig in der Religionslandschaft und es ist einzigartig und so toll an meinem Glauben. Das heißt, wenn du ein Sohn oder eine Tochter Abrahams bist, dann gilt für dich heute Morgen, Gott hat schon für dich bezahlt. Du bist gerecht und dadurch, dass du es im Glauben angenommen hast, bist du tatsächlich gerecht vor Gott. Wenn du schon mit Jesus gehst, dann tu doch mal eine Sache und sag einfach jetzt mal, danke Gott für dieses Geschenk. So, das war jetzt eher katholisch und jetzt sag mal so richtig mit Freude und ist nichts gegen katholisch, das ist einfach mehr getragen und jetzt machen wir es mal ein bisschen mit Dankbarkeit. Sag doch mal wirklich zu Gott, danke Gott für dieses Geschenk. Genau, denn es gibt kein cooleres Geschenk als ewiges Leben, als freie Gabe, ohne dass man sich das verdienen kann. Wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Da möchte ich dir einfach zwei Bibelstellen vorlesen und du machst dir einfach Gedanken darum. In Matthäus 11, Vers 28 steht, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wenn du mühselig und beladen bist, wenn du müde und kraftlos bist, und wenn du sagst, ich packe dieses Leben nicht und ich kenne diesen Jesus nicht, Jesus sagt zu dir, dann komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Und eine andere Stelle ist Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, nämlich Gott, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn du mit Schuld und mit Anklage und mit Unvergebenheit und mit Sünde zu kämpfen hast, dann musst du dich nicht selbst rauskämpfen, sondern du musst dich zu Jesus wenden und er hat dich schon längst rausgekämpft. Und er schenkt dir frei ewiges Leben und Freiheit von Sünde. Sag heute Morgen Ja zu Jesus oder sag Danke zu Jesus, je nachdem, wo du stehst. Als Abrahams Kinder, als Menschen mit dem Abraham gehen, sind wir gerecht durch Glauben. Wir sind nicht nur gerecht durch Glauben, wir sind auch gerufen. Wir sind gerecht, wir sind gerufen. Gerufen heraus aus der Welt. Ich lese mal Vers 1 aus Kapitel 12 nochmal vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Zwei Dinge finde ich hier sehr interessant. Erste Sache, Gott offenbart sich einem total ahnungslosen Abraham. Abraham kannte Gott nicht. Abraham saß in Haran rum und hat so getan, was er getan hat. Ja? Wir werden nicht informiert darüber, was er tut, aber er hat definitiv nichts Gottverherrlichendes getan, weil er Gott noch gar nicht kannte. Und das Coole ist, Gott zieht den Vorhang auf und sagt, hallo Abraham, hier bin ich, ich bin Gott, zieh mal bitte aus deinem Land raus, komm heraus aus deiner Familie, aus deinem Haus, aus deinem Land und zieh mal los. Also Abraham kannte Gott nicht und Gott hat sich ihm gezeigt. Das ist sehr cool, weil das nämlich auch die Realität deines Lebens ist. Wenn du Christ bist, dann gibt es irgendwann in deinem Leben einen Zeitpunkt, an den du dich jetzt zurückerinnern kannst, wo es auf einmal Klick gemacht hat. Es gibt eine Zeit, wo du Gott noch nicht kanntest und irgendwann gibt es eine Zeit oder einen Zeitpunkt, ab der du auf einmal erkannt hast, wer Gott ist. Wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann kann es sein, dass du schon immer irgendwie eine Idee hast, wer Gott ist und wie Gott drauf ist und du hast die ganzen Bibelgeschichten in der Kinderstunde gehört, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens hat sich Gott dir gezeigt und du konntest auf einmal sagen, ja genau, das glaube ich. So wie Abraham nicht der Initiator war, weil er so cool drauf war, so bist auch du nicht der Initiator. Abraham hat nicht gesagt, Haran, ziemlich unbequemer Ort, ich werde jetzt in ein fremdes Land ziehen. Hey Gott, ich habe hier einen Reiseplan. So war das nicht. Er war ahnungslos. Und eines Tages sagt Gott, hallo, ich bin's, du hast die Aufgabe jetzt auszuziehen. Komm heraus. Gott hat sich gezeigt. Das ist eine sehr interessante Sache. Abraham war sehr ahnungslos und kannte Gott nicht. Und das ist auch, was die Bibel sagt über uns in Römer 5, 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch keine Ahnung davon hatten, was Sünde ist, als wir noch keine Ahnung hatten davon, wer Gott ist und wie heilig Gott ist, ist Jesus Christus schon für unsere Sünde gestorben. Irgendwie verlässt mich hier gerade der Ständer. Das wäre eigentlich nochmal ein Grund, Danke zu sagen als Christ. Danke, dass Jesus, dass du für mich gestorben bist, als ich noch gar nicht gewusst habe, wer du bist. So, das ist die eine Sache, Ahnungslosigkeit. Und Gott ist so gnädig und gibt uns Ahnung. Und das zweite in der Abraham-Geschichte, Gott ruft Abraham heraus aus der Heimatstadt seiner Väter. Das ist auch eine Parallele zu unserem christlichen Leben. Was man wissen muss, damals, so mehrere tausend Jahre zurück, in einer Kultur, die wir so nicht mehr kennen, war es absolut riskant, den Schutzraum der engsten Familie zu verlassen. Wenn jemand den Schutzraum seiner engsten Familie verlassen hat, dann hat er auch eine ganz schöne Gefahr für sich in Kauf genommen. Ich habe im Lexikon gelesen, da steht über diese Abrahamsgeschichte, das Verlassen der Familie war gleichbedeutend mit dem sicheren Untergang. Ja? Gott hat Abraham eigentlich aufgefordert, in den sicheren Untergang zu gehen, in den Schutzraum seiner Familie zu verlassen. Und Abraham hat vor allem eine Kultur verlassen, die so wie er vorher Gott überhaupt nicht kannte. Gott hat Abraham herausgerufen aus dieser ahnungslosen Kultur. Er trennte sich sozusagen von seinem alten Leben und seinem alten Umfeld. Du bist herausgerufen. Wie stark spürst du in deinem Leben dieses Abraham-Gen, dieses Herausgerufensein. Wie stark spürst du, dass du jemand bist als Christ, der herausgerufen wurde aus den Sicherheiten, herausgerufen wurde aus der Kultur und aus dem Umfeld, aus dem du eigentlich stammst? Als Abrahams Sohn ist die Frage eigentlich gar nicht gegeben, ob du bereit bist, alle Sicherheiten aufzugeben. Es liegt dir im Blut. Als Christ bist du jemand, der gerufen wird, Sicherheiten hinter sich zu lassen. Holm Nasira, ihr seid ein perfektes Beispiel dafür. Ihr verlasst alles, um Gottes Ruf zu folgen. Bist du als Christ bereit, dich von deinem Umfeld abzusetzen? Abraham musste raus aus seinem Umfeld und musste sich auf einer Reise begeben, das heißt sich distanzieren. Was sehr interessant ist, Gemeinde und Kirche heißt im Original Ecclesia und Ecclesia heißt die Herausgerufene. Das heißt, wenn du Christ bist, wenn du Teil des Leibes Gottes bist, dann bist du von deiner Definition her eine Herausgerufene, ein Herausgerufener. Römer 12, 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Seid nicht gleichförmig, sondern werdet verwandelt. Tretet heraus aus dem ihr kommt. Stell dir die Frage, ist das Abraham-Gen in diesem Bereich deines Lebens sichtbar? Oder ist es eher noch ein Gen, das eine Folge entwickeln muss? Unterscheidet sich dein Alltagsleben von dem, was in der Welt normal ist? Wichtige Checkfrage. Lebst du normal oder lebst du heilig? Bist du bereit, dich verwandeln zu lassen? Wie es in Römer 12, 2 steht, sich verwandeln zu lassen und nicht gleichförmig zu sein. Das klingt wie ein kitschiger Satz, aber ich glaube, dass es stimmt. Gott ruft dich heute Morgen heraus. Wenn du schon Christ bist, dann ruft Gott dich heraus aus dem alten Schrott, aus dem alten Sumpf, aus dem Sofa, in dem du festgeklebt bist. Gott ruft dich heraus, einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, dass es genauso gilt für Menschen, die sagen, ich gehöre eigentlich nicht zu diesem Haufen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir sagt, ich rufe dich heraus aus deinem alten Leben, Teil von etwas Neuem zu werden, Teil von meiner Familie. Meine Ermutigung wäre für dich heute Morgen, entscheide dich wie dein Vater Abraham, den Schritt herauszuwagen. Gott hat diesen Aufruf ausgesprochen und Abraham musste den ersten Schritt wagen. Und da wären wir schon beim dritten Punkt. Du bist nicht nur gerecht, du bist nicht nur gerufen, sondern du bist auch geschickt, und zwar auf eine Reise. So wie Abraham auf eine Reise geschickt wurde von Gott, so bist du als Christ auf eine Reise geschickt. Gott sagte zu Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. So, das war sein Auftrag, das war seine Reise, auf die er geschickt wurde. Als Christen schickt Gott uns auch auf eine Reise. Und diese Reise, die kann viele Namen haben, aber die Reise, die für jeden einzelnen Christen den gleichen Namen hat, die heißt Heiligung. Das bedeutet, oder ich lese mal zwei Bibelstellen vor, 1. Thessalonicher 4, 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Da spricht er zu den Christen. 1. Thessalonicher 4, 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und in Epheser 4, 15 schreibt er, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Gott sagt, du bist Christ? Du folgst mir nach? Wunderbar. Weißt du, was deine Reise ist? Heiligung. In Epheser bekommen wir eine nähere Definition. Mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Heiligung bedeutet, mehr und mehr so zu werden wie unser Herr und Meister Jesus Christus, wie unser Vorbild, wie derjenige, den wir anbeten und dem wir dankbar dafür sind, dass er alles für uns gegeben hat. Abraham wurde auf die Reise nach Kanaan geschickt und wir werden auf die Reise geschickt in ein ewiges Leben mit Gott und diese Reise heißt, immer mehr zu werden wie Jesus Christus, selbst wenn du eine Frau bist. Du musst dir keinen Bart wachsen lassen. Also deine Bekehrung ist der Beginn der Reise, die Reise ist die Heiligung, Jesus ähnlicher werden und das Ziel ist die Ewigkeit mit Gott. Du bist auf einer Reise. Spürst du das Abraham-Gen in diesem Bereich deines Lebens? Jesus nachfolgen, ihm hinterherlaufen, was heißt es? Ihm immer ähnlicher werden, haben wir gerade schon gesagt. Das tun, was er tat, nämlich anderen dienen, den Menschen mit Liebe begegnen, ihnen von Gott erzählen, ihnen einfach Licht in ihre Finsternis bringen. Einfach so Gott und die Menschen lieben, wie er es tat. Du bist berufen, so zu werden wie Jesus. Das klingt irgendwie bekannt, aber es ist auch irgendwie ein erschreckender Gedanke. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn mir zu mir jemand sagt, du bist berufen zu werden wie Jesus, dann fällt mir zuerst mal eine halbe Stunde lang ein, was alles in meinem Leben anders ist wie Jesus. Na, eine halbe Stunde, ein halbes Leben. Du bist als Christ berufen zu werden wie er. Jemand, der Licht zu den Menschen in die Finsternis bringt. Und du denkst dir jetzt wahrscheinlich entweder, noch 15 Minuten, das schaffe ich. Oder vielleicht denkst du dir auch, meint er das ernst? Ich soll wirklich werden wie Jesus? Das packe ich nicht, das ist mir zu krass. Ich kann nicht werden wie Jesus, weil ich kenne mich. Ja? Dazu fühle ich mich nicht geeignet, zu werden wie Jesus. Nasira verlässt schon den Raum. Das ist der vierte Punkt. Als Christ bist du gerecht durch Glauben, du bist gerufen heraus aus deinem Umfeld, du bist geschickt auf eine Reise und du bist geeignet trotz Mängel. Das können wir aus der Geschichte Abrahams herausziehen und es ist nicht schwierig, das herauszuziehen, das ist sehr, sehr offensichtlich. Wir sind Abrahams Kinder, er war nicht geeignet, wir sind nicht geeignet. Wir gucken uns mal Abrahams Leben an. Er war 75 Jahre alt. Ja? Er hatte eine unfruchtbare Frau und seine Berufung war, er soll der Vater einer großen Nation werden. Ja, toll. Ja? Und Gott hat sich das sehr, sehr biologisch vorgestellt. Er hat gesagt, du sollst Kinder bekommen und die werden zu einer großen Nation werden. Hat Gott irgendwie, ist der blind? Abraham ist 75 Jahre alt, er hat eine alte Frau, die Wechseljahre sind schon lange vorbei, ja, und Gott sagt, deine Kinder werden zu einem großen Volk werden. Es wäre schon genug gewesen, wenn Gott gesagt hätte, du wirst einen Sohn bekommen. Wenn man diese Geschichte durchliest, natürlich als Christ weiß man ja schon, was kommt, ja, aber wenn man sich die Geschichte jetzt zum ersten Mal anhören würde, würde man vielleicht, wenn man an der Stelle Halt macht, sich fragen, hat Gott irgendwie nicht alles bedacht? Realistisch betrachtet war Abraham eine ziemlich schlechte Personalentscheidung Gottes. Wahrscheinlich gab es sehr viel mehr junge Männer mit jungen Frauen, sehr fruchtbar und wahrscheinlich auch noch besser zu Fuß, um auf eine Reise zu gehen. Gott hat sich aber Abraham ausgesucht. Realistisch betrachtet war Abraham eine sehr schlechte Entscheidung. Aber weißt du was? Das bist du auch. Dass Gott sich für dich entschieden hat, ist realistisch betrachtet eine relativ schlechte Entscheidung. Er hätte sich doch vielleicht besser Bill Gates ausdenken sollen. Ja, Bill Gates hat fett Kohle, ja, der hat einen hohen Bekanntheitsgrad, der könnte dann immer, egal wo er auftritt, immer Evangelium weitergeben, er könnte Gemeinden unterstützen, ja. Er hat sich aber den Kari ausgesucht. Weder den Bekanntheitsgrad noch die Kohle. Kari ist realistisch betrachtet eine schlechte Personalentscheidung. Okay? Und jeder andere hier im Raum auch, mich eingeschlossen. Aber wisst ihr was? Gott ist auf unsere realistische Einschätzung der Situation nicht angewiesen. Das gilt für Abraham damals und das gilt für dich und mich heute. Gott ist nicht angewiesen auf unsere realistische Einschätzung der Lage. Ich habe hier hinten dran geschrieben, in eckigen Klammern, die Gemeinde ruft Amen. Okay, danke schön, Nasira. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass alles passt in deinem Leben. Du bist geeignet für alles, was Gott dir aufträgt, obwohl du Mängel hast, genau wie dein Vater Abraham. Gott ruft dir heute Morgen zu, für mich ist nichts unmöglich. Deine Jobsituation ist für mich keine unmögliche Sache. Deine Charakterschwächen sind für mich keine unmögliche Sache. Dein körperlicher Zustand ist für mich keine unmögliche Sache. Dein seelischer Zustand ist für mich keine unmögliche Sache. Dein Alter, deine Schwächen, deine Stärken, das sind alles keine Dinge, die mich aus der Bahn werfen. In meinen Augen bist du geeignet, so zu werden wie mein Sohn Jesus. Jesus sagt zu dir heute Morgen, wenn ich dich betrachte, bist du hundertprozentig geeignet, so zu werden wie mein Sohn Jesus. Ich habe hier in eckigen Klammern geschrieben, Gemeinde springt von Stühlen auf und tanzt Polonaise. Müsst ihr nicht machen, aber das wäre die angemessene Reaktion darauf. Gott sagt zu dir heute Morgen, du bist wertvoll, du packst es mit meiner Hilfe. Jesse, hast du einen Geldschein dabei? Hat jemand für mich mal einen Geldschein? Ich brauche einen Geldschein. Ah, guck mal. Applaus für den Geldschein und für Moritz Papa. Vielen Dank. Das sind 20 Euro. Und diese 20 Euro sind genau 20 Euro wert. Ne? Also wenn ich jetzt für 40 Euro was kaufen möchte, kann ich mit einem 20-Euro-Schein das nicht bezahlen. Aber dieser 20-Euro-Schein ist auch nicht weniger wert. Ja? Dieser Schein ist so viel wert, wie hier oben drauf steht, 20. Okay? Und der Grund, warum dieser Schein hier 20 Euro wert ist, ist, weil hier eine kleine Unterschrift steht. Ich weiß, es ist nicht die Unterschrift von Angela Merkel. Ist auch egal, irgendjemand hat da unterschrieben und das macht diesen 20-Euro-Schein 20 Euro wert. So. Wenn ich das hier mit diesem 20-Euro-Schein mache, es tut mir leid, er war noch ungefaltet, es tut mir echt leid. Wie viel ist dieser 20-Euro-Schein wert? 20 Euro. Ich kann diesen 20-Euro-Schein treten. Dieser 20-Euro-Schein ist immer noch 20 Euro wert. Ich kann diesen 20-Euro-Schein durch die Gegend kicken. Und dieser 20-Euro-Schein ist immer noch 20 Euro wert. Warum? Weil dieser 20-Euro-Schein unterschrieben ist. Vielleicht kommst du dir manchmal so vor, wenn du dir so eine Predigt anhörst, wie so ein zerknitterter, getretener, rumgekickter 20-Euro-Schein. Du denkst dir vielleicht, da oben an der Ecke, da bin ich echt eingeknickt. Und da in der Mitte, da bin ich ein bisschen beschmutzt, weil ich auf dem Boden lag. Und vielleicht denkst du dir, wenn man mich jetzt mit einem Lineal abmessen wollte, wäre das ziemlich schwierig. Bei mir ist nicht alles perfekt. Ich glaube, was Gott heute Morgen sagen möchte, ist, egal ob jemand auf dir rumgetrampelt hat, egal ob du durch die Gegend gekickt wurdest, ob du zerknittert auf den Boden geknüllt hingeworfen wurdest, du hast den gleichen Wert wie ein ungefalteter 20-Euro-Schein und du hast das gleiche Potenzial wie ein ungefalteter 20-Euro-Schein, weil ich meine Unterschrift auf dein Leben gesetzt habe. Weil Abraham dein Vater ist, der alt ist, der eine Frau hat, die unfruchtbar war, und weil er schon ziemlich nicht mehr so fit war für die Reise, auf die er geschickt wurde, weil er so ein zerknitterter 20-Euro-Schein war, und trotzdem diese ganze Verheißung und dieses ganze Erbe angetreten hat, das Gott ihm versprochen hat. Deshalb kannst du hoffen und wissen, dass du ebenfalls wie Abraham trotzdem den vollen Wert hast und die volle Befähigung und Eignung. Moritz, würdest du den Schein bitte aufheben und deinem Papa bringen? Dankeschön. Wir müssen nicht jetzt Polonaise tanzen und uns voll ausrasten hier. Aber dieser Gedanke sollte in deinem Leben so viel Gewicht bekommen, dass du jeden Morgen dankbar aufwachen kannst. Du bist wertvoll vor Gott und du bist geeignet, sein Kind zu sein. Gott möchte durch dein Leben die Welt berühren. Gott möchte, dass du seine Hände und Füße bist. Du bist geeignet. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich habe Großes mit dir vor, ich möchte diese Welt durch dein Leben berühren. Die entscheidende Frage ist, glaubst du das? Ich möchte euch nochmal einen Abschnitt aus der Geschichte vorlesen, aus dem 1. Mose 12, Verse 2 bis 4. Gott sagt zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Führt es euch nochmal kurz vor Augen. Abraham sitzt da und tut, was immer er auch tut, und auf einmal hört er eine Stimme von einem Gott, von dem er noch nie gehört hat, und der sagt, ich werde dich zu einer großen Nation machen, ich werde dich segnen, ich werde andere segnen durch dich, ich werde Menschen verfluchen, die dich verfluchen, und jetzt zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Punkt. Und der nächste Vers, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Keine Frage, keine Kosten-Nutzen-Bilanz gezogen, wenn es eine Kosten-Nutzen-Bilanz gibt, ich weiß es nicht. Die Frage heute Morgen ist, glaubst du das für dich persönlich? So wie Abraham von Gott gehört hat und diese Nachricht von Gott bekommen hat, so spricht Gott auch täglich durch sein Wort zu dir diese Nachricht. Die Frage ist, glaubst du das? Bist du drauf wie Abraham und tust Folgendes? Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Wie sieht deine Reaktion heute Morgen aus auf diesen Ruf? Also, du bist gerecht durch Glauben, du bist gerufen heraus aus der Welt, du bist geschickt auf eine Reise, du bist geeignet trotz Mängel, und der letzte Punkt, der in diesem Bibelabschnitt sehr, sehr deutlich wird, du bist gesegnet. Okay? Gerecht, gerufen, geschickt, geeignet, gesegnet. Gott sagt, ich will dich segnen. Ja? Das ist, was Gott zu Abraham sagt. Die Galaterstelle 3,29 sagt, du bist als Christ Nachkomme Abrahams und Miterbe. Das heißt, alle Segensversprechen, die Abraham versprochen wurden, die werden dir versprochen. Yes! Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen über dein Leben nachzudenken und über deine Gedanken und deine Vorstellungen, deine Gottesbilder. Und ich möchte dich ermutigen, heute dich abzuklopfen auf das Abraham-Gehen. Ich möchte dich ermutigen, dein Leben so zu leben, dass das Abraham-Gehen offensichtlich wird. Es ist drin, ja? Es muss einfach sichtbar werden. Ein Gehen ist da, um sichtbar zu werden. Wenn du dich heute Morgen entscheidest, ihm zu vertrauen und dich für ein Leben der Heiligung entscheidest, oder wenn du noch kein Christ bist, wenn du sagst, ich entscheide mich jetzt für einen Gott, der mir diese Versprechen macht, dann gelten diese Worte für dich. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein kleines Schmankerl. Der Satz, du sollst ein Segen sein, kann auch anders übersetzt werden. Und zwar, werde ein Segen. Ist das nicht cool? Gott sagt, du sollst ein Segen sein. Beziehungsweise, werde ein Segen. Gott ruft heute Morgen zu uns in die Gemeinde hinein und durch uns in die Welt. Er ruft dir zu, werde ein Segen. Du sollst ein Segen sein. Werde ein Segen. Das ist eine Entscheidung. Das Gen liegt in uns drin, sowieso. Die Entscheidung ist es, ob wir uns als Segen benutzen lassen wollen für die Welt. Du sollst ein Segen sein, werde ein Segen. Das heißt, du bist gesegnet, um ein Segen sein zu können. Ich habe auf Facebook, ich habe da so ein paar Seiten, die schicken jeden Tag Zitate, und es ist total cool, so richtig gute christliche Zitate. Und letzte Woche hatte ich ein Zitat an meiner Pinnwand, das war von J.I. Packer, ein großer Theologe aus Nordamerika. Der ist Teil der anglikanischen Kirche, glaube ich. Und der hat Folgendes sinngemäß gesagt. Ich versuche es jetzt mal einfach ins Deutsche zu übersetzen. Immer, wenn im Neuen Testament vom Heiligen Geist die Rede ist, ist von ihm die Rede im Zusammenhang des Dienens. Das heißt, der Heilige Geist ist immer im Dienstkontext zu verstehen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist immer dafür da, damit wir Salz und Licht sein können in der Welt. Elli, findest du gut, gell? Super. Der Heilige Geist wird uns nicht gegeben als Feel Well Sahnehäubchen auf unser Leben, sondern der Heilige Geist wird uns gegeben, damit wir Jesus immer ähnlicher werden können und ein Segen für die Welt sein können, wie Jesus ein Segen für die Welt war. Ich möchte mit diesen Satz die Predigt schließen. Entscheide dich heute Morgen. Ich werde ein Segen sein. Auf meiner Arbeit, an meiner Uni, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, egal wo ich stehe, ich entscheide mich, das zu glauben, was Gott mir verheißt, und ich werde in Zukunft mit diesem Abraham gehen leben und ich werde ein Segen sein. Ich möchte kurz beten und ich möchte euch ermutigen, euch jetzt während, vielleicht können wir nochmal ein kurzes Lied zusammen hören, während dem Lied einfach zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte es jetzt festmachen und ich möchte es einfach vor jemandem bezeugen, ich entscheide mich, ein Segen zu sein. Und dann kriegt ihr eine Hausaufgabe mit. Nämlich, ihr habt heute die Aufgabe, oder am besten jetzt gleich, wenn ihr was zum Schreiben da habt, schreibt euch auf die Frage, für wen kann ich diese Woche ein Segen sein? Fragezeichen. Und dann ein kleines Wort hinten dran, wie? Fragezeichen. Meine Vision von Gemeinde ist, oder meine utopische Vorstellung, die, glaube ich, für Gott sehr, sehr realistisch ist, ist Kirche als ein Leib von Menschen, der rausgeht und ein Segen ist für andere und der Gott an die entlegensten Stellen der Gesellschaft bringt. Botschafter Gottes, jeder Einzelne, du bist geeignet. Also, wie kann ich segnen? Wen kann ich segnen diese Woche und wie? Ich bete. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns zu Kindern Abrahams gemacht hast. Herr, dass du uns durch die Geschichte Abrahams so viel Zusagen und so viele Verheißungen schenkst. Gott, wir danken dir dafür, dass wir durch Glaube gerechtfertigt sind und nicht durch Taten. Herr, wir glauben und danken dir, dass du uns gerufen hast, heraus aus einer Welt, die dich nicht kennt. Dass du uns gerufen hast, einen Unterschied zu machen. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns geschickt hast auf eine Reise, Herr, dass du uns nicht einfach dort sitzen lässt, wo wir waren, sondern dass du uns wirklich einen Plan, ein Ziel gegeben hast, Herr. Hilf uns, in unserer Heiligung zu wachsen, Herr. Herr, wir danken dir dafür, dass wir in deinen Augen geeignet sind, obwohl wir unsere Mängel sehen. Herr, hilf uns auszubrechen aus unserer pessimistischen, stolzen Selbsteinschätzung. Hilf uns demütig, uns unter deine Einschätzung unserer Potenziale zu kommen. Und Gott, letztendlich danken wir dir auch dafür, dass du uns gesegnet hast, Herr, mit allen Segnungen in Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass das nicht nur für uns zum Eigenbedarf da ist, sondern dass es da ist zum Überfließen, dass wir diesen Segen weitergeben können in die Welt. Herr, wir beten, Gott, dass du diese Worte heute Morgen lebendig machst in unserem Herzen und dass du uns hilfst, diese Wahrheiten und diese Verheißungen, diese Zusagen, diese Aufforderungen, diesen Ruf umzusetzen in unserem Leben, in unserem Alltag, Herr. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen ein Segen sein für andere. Wir wollen Segen empfangen, Herr. Wir wollen in der Identität leben, die du uns geschenkt hast. Hilf uns dabei. Deine Gnade allein. Deine Gnade allein ist genug dafür, Herr. Gott, ich bete, dass du, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst heute Morgen, wie wir unser Umfeld segnen können. Herr, sprich zu uns, wie wir in unserer Heiligung weiterkommen können, wo wir festhalten an Dingen, die dir nicht gefallen. Gott, wir bitten dich, dass du uns in eine tiefere Beziehung mit dir führst, Herr. Lass das Abraham-Gehen sichtbar werden für die ganze Welt, Herr. Wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort heute Morgen tiefer hineinführst in das, was du für uns als Einzelpersonen, als Leib, als Gemeinde vorhergesehen hast, Herr, was du mit uns vorhast, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu erkennen, was du zu uns heute Morgen sagst. Sprich weiter zu uns, Herr. Lass uns nicht in Ruhe. Amen.